Eines der beeindruckendsten Bauwerke der Antike ist der Herodianische Tempel in Jerusalem. Das gesamte Areal des Tempels umfasste sage und schreibe 143.800 Quadratmeter und bot Platz für mehr als 10.000 Pilger. Tausende Menschen pilgerten Jahr für Jahr aus den umliegenden, auch weiter entfernten Orten zu dem Tempel, um Gottesdienst zu feiern. Die Seelen vieler Pilger, sie suchten nach dem Frieden mit Gott, nach Gemeinschaft mit Gott. Doch viele von ihnen durften lediglich in den äußeren Vorhof dieses Tempels, sogenannter Vorhof der Heiden. Stellt euch vor, wir würden unserem Besuch sagen, du bist herzlich willkommen, aber bleibe bitte dort in dem Bereich, wo der Vinyl verlegt ist. Da gibt's eine Linie, habt ihr gesehen, ja? Die dürft ihr nicht überschreiten. Und das wäre jetzt noch gar nicht mal genau nach den Vorschriften, weil genau genommen müsste er außerhalb des Gebäudes irgendwo auf dem Parkplatz stehen bleiben. Da würden wir Lautsprecher aufstellen und dann würde er Gottesdienst erleben. Das war der Bereich des Vorhofs des Tempels, ein Bereich, in dem jeder Heide gut zu spüren bekam, dass er nicht zum Volk Gottes gehörte, ein Fremdling war, keinen Anteil hatte an den Bündnissen und Verheißungen Israels. Das war der Ausgangspunkt, bevor Jesus auf diese Erde kam. Aber heute wollen wir hören aus Gottes Wort, was durch das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, was sich dort geändert hat, was dort geschehen ist. Wir lesen uns Epheser 2, die Verse 19 bis 20, bis 22. Epheser 2, die Verse 19 bis 22. So seid ihr, und er spricht hier die Heiden an, die Heidenchristen an, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ich möchte noch einmal kurz beten. Vater im Himmel, du sprichst durch dein Wort zu unseren Herzen. Du offenbarst dich durch dein Wort. Du bist in unserer Mitte und ich bitte dich, dass deine Herrlichkeit auch unsere Herzen heute erleuchte, dass wir diese Gemeinschaft mit dir erfahren, indem du unsere Herzen veränderst und uns mit deiner Freude und Dankbarkeit erfüllst, dass du uns überführst durch dein Wort und dass du mir die Fähigkeit gibst, dein Wort so weiterzugeben, dass du verherrlicht und groß gemacht wirst. Amen. Amen. Das Haus Gottes, so habe ich die Predigt beschrieben oder überschrieben. Wir haben drei Predigtpunkte. Der erste heißt endlich zu Hause oder endlich ein Zuhause. Der zweite Predigtpunkt, der Grund des Hauses Gottes ist gelegt und steht fest. Der dritte Punkt, das Haus Gottes wird mit lebendigen Steinen erbaut. Endlich zu Hause. Vers 19 heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger. Als Gott den Menschen schuf, gab er ihm ein wunderbares Zuhause. Er setzte ihn in den Garten Eden, wo er in einer familiären Atmosphäre die Gemeinschaft mit Gott genießen durfte. Der Garten Eden war der Tempel Gottes, in dem die Herrlichkeit Gottes sichtbar und erfahrbar wurde. Herr, wir lesen, Gott kam in den Garten und hatte Gemeinschaft mit den Menschen. Aber mit dem Sündenfall verlor der Mensch das Privileg, in der Gegenwart Gottes zu leben. Aufgrund der Sünde war diese familiäre Gemeinschaft mit Gott in seinem Tempel nicht mehr möglich, denn Gott ist heilig. Mit der Auflehnung gegen Gott hatte sich der Mensch selbst ausgegrenzt und lebte seitdem wie ein Fremdling ohne Himmelsbürgerschaft auf dieser Erde. Ausgestoßen aus dem Tempel. Mit der Auflehnung gegen Gott trat ein neues Zeitalter für den Menschen ein. Der Fluch der Sünde wird besonders deutlich, wenn wir das Urteil über Kain hören. Dort heißt es: Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Das ist der Fluch der Sünde über den Menschen, der sich gegen Gott auflehnt. Aber Gott hatte schon bei der Ausweisung der Menschen aus dem Garten Eden die Verheißung gegeben, dass jemand kommen wird, der Rettung bringen wird. Ja, jemand kommen wird, der wieder die Gemeinschaft mit Gott herstellen wird. Und diese Absicht, diese Verheißung, die Gott gegeben hatte, hat er immer wieder bekräftigt. Zum Beispiel sehen wir es bei Abraham. Gott spricht zu ihm: Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Nachkommen und dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und dein Nachkommen nach dir. Gottes Absicht war es allezeit, Frieden zwischen ihm und den Menschen zu stiften, die Gemeinschaft wiederherzustellen, wozu? Damit der Mensch ihn wieder anbetet und verherrlicht. Denn das ist die Bestimmung des Menschen. Und so erwählte sich Gott ein kleines, unbedeutendes Volk, gab ihm seine Ordnungen, erklärte ihm seine Absichten, nämlich mitten unter ihnen wohnen zu wollen. Aber das Volk Israel, dieses erwählte Volk, das kurz vorher noch versprochen hatte, Gottes Gebote zu halten, diese Gebote, die ihnen Leben in Aussicht stellten, war dazu nicht in der Lage. Anstatt allein Gott die Ehre zu geben, anstatt ihn allein anzubeten, beteten sie zu ihrem selbst erbauten Götzenbild, diesem goldenen Kalb, und versündigten sich gegen ihren Gott. Und daher konnte Gott nicht ohne weiteres inmitten seines erwählten Volkes wohnen, nicht so wie einst im Garten Eden mit ihnen Gemeinschaft haben. Und er befahl, wie wir es heute in der Lesung schon sehr anschaulich gehört haben, er befahl Mose, eine Stiftshütte zu bauen, in der ein Raum eingerichtet war, der das Allerheiligste genannt wurde. Ja, und vielleicht ist euch aufgefallen, auch bei der Lesung, wie vieles bedeckt werden musste, verhüllt werden musste. Ja, und selbst zum Schluss, wo alles fertig war und diese Herrlichkeit Gottes das Haus erfüllt, will man sagen, doch, jetzt ist es wunderbar. Aber da steht, Mose konnte nicht hineingehen. Selbst Mose konnte nicht hineingehen. In diesem Raum durfte nur der geheiligte Priester, der vorher selbst für sich das Volk Opfer gebracht hat, sich geheiligt und gereinigt hatte mit vielen Stufen, die erfüllt werden mussten, einmal im Jahr hineingehen, um dort Sühne für das Volk zu erwirken. Wir sehen, dass die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott durch die Sünde sehr limitiert war und die ständigen Opfer immer wieder darauf hinwiesen, dass der verheißene Retter, der wieder echte Gemeinschaft herstellen sollte, noch kommen musste, damit ungetrübte Gemeinschaft mit dem heiligen Gott wiederhergestellt werden kann. Ja, wir haben uns das Volk Israel, dieses erwählte Volk, das diese Vorrechte, diese Bündnisse, diese Verheißungen, die Gebote Gottes bekommen haben, vor Augen gestellt. Aber schlimmer sah es noch aus mit den Heiden, die außen vor waren. Die Juden als erwähltes Volk hatten die Verheißungen und Bündnisse, aber die Heiden waren davon ausgeschlossen. Sie waren fern von Gott, von Sünde umnachtet, umherirrend, dem ewigen Tod ausgeliefert. Sie suchten nach Gott und beteten selbstgemachte Götzen an. Liebe Geschwister, das wäre noch heute unsere Ausgangssituation. Geboren werden, um ruhelos durchs Leben zu gehen, mit dem Ziel, einmal zu sterben. Getrennt, für immer getrennt von Gott zu sein. Aber das Schöne und das Herrliche ist, es gab diese Wende, die Gott angekündigt hatte. Mit dem Ausruf Jesu am Kreuz, es ist vollbracht, öffnete Gott durch sein Versöhnungswerk den Zugang zu ihm. Dieser schwere Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste verdeckte, versperrte, er riss auf Gottes Befehl hin von oben nach unten in zwei. Der verheißene Messias war gekommen. Und somit die Herrlichkeit Gottes wieder unter den Menschen. Johannes 1, Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das, worauf die Stiftshütte hinwies, diese Herrlichkeit Gottes unter den Menschen, bewahrte sich in Christus. Dieser bessere Adam erfüllte in seinem Leben alle Anforderungen des Gesetzes. Und als der wahre Hohepriester Gottes ging er in das Allerheiligste und bewirkte ein für allemal Vergebung der Sünden für Juden und Heiden und stiftete somit Frieden. Und deshalb ist diese Botschaft so herrlich, die wir hier im 19. Vers lesen. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Was bedeutet es, Mitbürger der Heiligen zu sein? Als Bürger bekommst du eine Zugehörigkeit, eine Identität. Fällt das jedes Mal auf, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, also im Ausland, und man wird ja ziemlich schnell als Tourist so erkannt. Eine der ersten Fragen ist, wo kommst du her? Was ist deine Identität? Und als Bürger der Heiligen bekommst du eine Zugehörigkeit, eine Identität. Du bist nicht mehr ein Fremder ohne Bürgerrecht, ohne Schutz. Durch das Versöhnungswerk Jesu bist du vor Gott gerecht gemacht und in den Stand der Heiligen erhoben. Du brauchst nicht mehr aus der Ferne Gottes Herrlichkeit zu betrachten, vom äußeren Vorhof des Tempels aus. Ja, du hast richtig gehört. Wenn du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist, der für deine Sünden gestorben und auferstanden ist, erhältst du die verlorene Himmelsbürgerschaft zurück. so bezeugt es Paulus den Philippern. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Alle Bürgerrechte dieser Erde können dir genommen werden. Du kannst ausgestoßen werden. Und diese Vorrechte, die ein irdisches Bürgerrecht hat, sind nur auf dieses irdische Leben beschränkt. Aber das Bürgerrecht des Himmels ist dort im Himmel auch gesichert und besteht für alle Ewigkeit. Da brauchst du nicht mehr fürchten, dass dein Pass die Gültigkeit verliert. Da brauchst du nicht mehr befürchten, dass du dein Zuhause verlierst. Als Bürger des Himmels wird dir von Jesus persönlich ein ewiges Zuhause gesichert. Jesus sagte, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Es ist nicht irgendein Zuhause. Es ist ein Zuhause, in dem Gott mit seinen Kindern wohnt. Ja, Gott mit seinen Kindern. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, mit seinem Geschöpf, das an ihn glaubt. Als Bürger des Himmels gehörst du zu den Hausgenossen Gottes. Als Jesus auferstand, und das ist mir dieses Mal, wo wir das auch die Auferstehung so gefeiert hatten, immer wieder so vor Augen gewesen. Eines der ersten Sätze, die er sagte zu den Frauen, sagt es meinen Brüdern. Jesus bezeichnet seine Jünger als seine leiblichen Brüder. In diese Familie Gottes adoptiert zu sein, ist das Herrlichste, was geschehen kann. Und als geretteter Sünder, ob Jude oder Heide, bist du als Kind Gottes adoptiert und somit Träger aller Verheißungen Gottes. Und meine Frage heute und an dieser Stelle ist, gehörst du schon zu dieser herrlichen Familie? Bist du Bürger des Himmels? Oder klammerst du dich noch an ein vergängliches und unsicheres Bürgerrecht dieser Erde? Und wenn dem so ist, dann möchte ich dich heute aufrufen, lass dich versöhnen mit Gott. Und euch, und ich weiß, ich darf heute zu vielen von denen sprechen, die versöhnt sind, die ihr schon Bürger des Himmels seid, gebt Gott die Ehre. Preist ihn für diese herrliche Wende, die er in eurem Leben herbeigeführt hat. Dankt ihm für das ewige Leben. Richtet euer Leben nicht mehr auf das Irdische hauptsächlich aus, dass euer Herz darin verhaftet ist, denn es ist vergänglich. Trachtet nach dem Reich Gottes. Führt ein Leben als Repräsentanten Gottes, als Heilige, als Gottes Hausgenossen. Wir tun es, indem wir zur Ehre Gottes leben, dass wir für Gerechtigkeit einstehen, mutig unseren Herrn Jesus bezeugen und auch seine Tugenden und dass wir durch ein geheiligtes Leben in Wort und Tat Sünder überführen. Dieses Licht, das in die Dunkelheit geht und dort Sünder aufdeckt, das ist das, was wir als Himmelsbürger schon jetzt auf dieser Erde tun sollen und dürfen. In den nächsten drei Versen wollen wir uns etwas näher mit diesem Zuhause, mit dem Haus Gottes beschäftigen. Ich komme zum zweiten Predigtpunkt. Der Grund des Hauses ist gelegt und steht fest. Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Ein Haus, das bei Unwetter besteht, feststehen bleibt, muss auf festem Grund gebaut sein. Ich saß gestern Abend noch so über meine Predigt und dann fiel es mir auf, wie der Wind und der Sturm gegen das Haus schlug. Aber es stand fest. Das gibt einem diese Sicherheit. Und es ist nur möglich, wenn es auf entsprechend festem Grund steht. In dem Brief zu den Korinthern benennt Paulus den Grund. Denn die Frage ist, was ist denn dieser Grund, worauf dieses Haus auch sicher steht? Und er sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und von diesem Grund redet die Schrift durch die Propheten und die Aposteln durch alle Zeit. Das Wort Gottes, und wir wissen ja, Jesus selbst ist ja das Wort, wie Johannes es bezeugt, ist der einzige Grund, der dem Haus Gottes das ewige Bestehen sichert. Die Stiftshütte, der salomonische Tempel, auch der zweite Tempel, sie mussten weichen, als die Zeit für den echten Tempel Gottes gekommen war. Und deshalb heißt es von Jesus, er bezeugt es selbst in Johannes 2, 19 bis 21, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel, und der zeigte auf diesen herodianischen Tempel, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Lasst uns in die Schrift einmal schauen und nur einige wenige Stellen uns vor Augen führen, wo die Propheten und Apostel über diesen neuen Tempel reden, was ja die Grundlage des Tempels ist. Ein wunderbarer Vers ist in Haggai 2, Vers 9. Eine wunderbare Verheißung auf diesen neuen Tempel. Haggai 2, Vers 9. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Ja, da wurde ein Tempel gebaut, aber gleichzeitig heißt es, größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein. Und über dieses künftige Haus, von dem Haggai hier prophezeit, lesen wir in Hesekiel 9 Kapitel, die werde ich jetzt nicht vorlesen, ja, 9 Kapitel entfaltet Hesekiel diesen neuen, größeren, herrlicheren Tempel. Und wenn man einfach, auch wenn es hier in Hesekiel alles bildlich uns vorgestellt wird, werden Verhältnisse gezeigt. Und so würde es bedeuten, dass dieser Tempel, dieser größere, herrlichere Tempel in Hesekiel 17 Mal größer ist als der herodianische Tempel. Ja, ihr könnt mal ausrechnen, 146.000 Quadratmeter mal 17, ja, das ist schon kein Haus mehr, das ist schon eine Stadt. Ja, so, aber nur vom Verhältnis her, es hat danach nie mehr so einen Tempel mit Steinen gebaut gegeben. Dass dieser verheißene Tempel auf das Haus Gottes aller Zeiten zu deuten ist, wird uns immer wieder von den Aposteln selbst vorgegeben. Schon ziemlich am Anfang, Apostelgeschichte 15, also ziemlich am Anfang der Gemeinde, da zitiert Jakobus aus Amos 9. Und er sagt dort Folgendes. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dies tut, was von jeher bekannt ist. Also Simon erzählte, wie aus allen Nationen Menschen zum Glauben kommen. Und Jakobus sagt, hier wird jetzt die Prophezeiung über den Tempel, geht sie in Erfüllung. Und dass der Tempel Gottes nicht aus leblosen Steinen besteht und somit eben auch dieser Tempel, der dort in Hesekiel beschrieben wird, nicht aus leblosen Steinen bestehen kann, bezeugt Paulus in seiner Predigt auf dem Areopag. Wir haben es heute schon kurz von Georg gehört, das Apostelgeschichte 7, 48 bis 50. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Und hier sehen wir, er verweist wieder auf den Propheten. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Warum betont eigentlich Paulus hier in dem Brief zu den Ephesern, dass der Grund gelegt ist durch die Propheten und Apostel? Wisst ihr, es gibt und gab zu allen Zeiten viele Gemeinden, Kirchen, Bethäuser und dergleichen, die behaupten, dass sie das Haus Gottes sind. Aber die Herrlichkeit Gottes ist von ihnen gewichen oder war nie bei ihnen. Warum? Denn ihre Grundlage entsprach bzw. entspricht nicht mehr dem Wort Gottes. Ihr Haus ist nicht auf das Wort Gottes gebaut, auf diesen Grund, der ewig fest besteht. Himmel und Erde werden vergehen, mein Wort nicht. Dieser Grund, der steht und der ist fest, und wenn ein Haus nicht darauf gebaut ist, wohnt dort nicht die Herrlichkeit Gottes. So ein Haus kann nicht bestehen. Und deshalb, lasst uns in Ehrfurcht darauf achten, dass Christus sein Wort, sein Evangelium, allein die Grundlage unserer Gemeinde und unseres Lebens ist und bleibt. Nur dann wird sie auch in stürmischen Zeiten bestehen. Wir haben uns jetzt mit dem Fundament beschäftigt. Jetzt schauen wir uns mal den Bau an, der uns in den Versen 20 bis 22 beschrieben wird. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Der zentrale Stein des Hauses Gottes ist der Grundstein oder Eckstein. So wie Jesus der Erstling der Auferstehung ist, so ist er auch der erste und wichtigste Stein dieses ewigen Tempels Gottes. Und wenn wir uns allein einfach nur mal dieses Bild, das er hier Paulus auch gebraucht, ja, mit Steinen und Grund und Bau, wenn wir uns alleine nur dieses Bild von dem Stein anschauen, zeigt es uns schon einiges. Dieser Grundstein, der liegt auf dem Fundament des Wortes Gottes. Und er verbindet zu beiden Seiten, einen Eckstein nehmen, zu beiden Seiten verbindet er die Steine miteinander. Judenchristen und Heidenchristen werden durch Christus verbunden und zu einer Gemeinde Gottes, zu einem Tempel. Und auf dem Stein erwächst der Bau zu einer Behausung Gottes. Aber schon damals wie auch heute wird dieser Grundstein, dieser Eckstein von vielen Menschen verworfen und verachtet. Warum? Petrus gibt uns die Antwort in seinem Brief in 1. Petrus 2, 7 bis 8. Da sagt er: Für euch nun, die ihr glaubt, ist er, dieser Eckstein, kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden und er ist Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, jetzt kommt die Antwort, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Wer nicht der Offenbarung Gottes, der Grundlage des Tempels glaubt und darauf vertraut, ärgert sich an Jesus. Dieser Jesus der Bibel ist nicht ein König dieser Welt, wie es damals auch die Juden erwarteten. Es ist nicht der König der Welt, der nach den Vorstellungen der Juden damals oder vieler Menschen heute hier ein Reich des Wohlstands aufrichtet. Es ist interessant, dass so wie damals als auch heute so diese Erwartung von dem Jesus da ist. Wir dachten, er wird kommen und uns von den Römern befreien, uns alle Zeit dieses Brot geben, dieses Wasser, das wir nicht mehr schöpfen müssen und so weiter. Und heute, dieser Jesus, der dafür sorgt, dass ich nicht mehr krank bin, dass mein Konto gefüllt ist, dass es mir gut geht auf dieser Erde. Nein, das ist nicht dieser Eckstein, der auf diesem Grund des Wortes Gottes steht. Und deshalb wird er von solchen, die diese Erwartung haben, verworfen. Dieser Jesus ist Eckstein eines Hauses, das mit lebendigen Steinen zum geistlichen Haus gebaut wird, zu einem Tempel Gottes. Hier ist ein Reich, das nicht auf dieser Erde besteht, sondern es ist ein Ort, wo sich Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit entfaltet. Es ist ein Reich des Himmels. Und so wie Petrus das hier schon sagt, so darf ich es auch heute euch zusprechen, die ihr glaubt. Ihr dürft die Kostbarkeit dieses Steines, der euch in die Begegnung mit dem herrlichen Gott bringt, genießen. In 1. Petrus 2, Vers 5 heißt es: Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Dieser Tempel, er wird gebaut und wächst inmitten eines verkehrten und verdrehten Geschlechts, inmitten einer bösen Welt. Es ist ein Tempel, der aus allen Völkern besteht. Und nicht an einem Ort, dort in Jerusalem, sondern auf der ganzen Erde erwächst. Die äußeren Steine, deshalb finde ich dieses Bild auch so schön, die äußeren Steine werden oft aufgerieben, die äußere Seite der Steine. Verfolgung, Verachtung, Anfechtung, Sünde, Leid. Ja, dieser Tempel Gottes steht jetzt noch inmitten dieser bösen Welt. Der Wind schlägt dagegen, die Wellen, Anfechtungen, die äußere Seite. Aber innerhalb des Tempels wirkt Gottes Geist, Einheit, Liebe, Heiligung, Frieden und echtes Leben. Als Kinder Gottes sind wir durch Christus vereint, geheiligt und eine Behausung Gottes. Ja, Paulus sagt es den Korinthern, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Gott hat Einkehr gehalten. Und das befähigt uns, in rechter Weise Gottesdienst zu feiern. In Gottes Gegenwart. Vielleicht mag jetzt jemand aber sagen, wieso gibt es aber innerhalb der Gemeinde Jesu noch so oft Unstimmigkeiten? Du hast das da so schön gesagt, von innen ist alles so wunderbar, Einheit, Liebe. Ne? Die Antwort ist tatsächlich sehr einfach und die, wie ist auch uns im Text gegeben. Dieser Tempel befindet sich noch im Bau. Ihr werdet aufgebaut. Es wird noch gebaut. Und ihr wisst, ne, da wo gebaut wird, da ist Staub. Da wo gehobelt wird, fallen Späne. Der Grund ist gelegt. Und der steht auch fest. Der Eckstein, der hält auch den Bau zusammen. Das ist sicher. Aber zu den Steinen wird gesagt, lasst euch bauen. Lasst euch bauen. Und zwar nicht so, wie ihr wollt, sondern wie es der Baumeister will. Wehrt euch nicht, wenn der Baumeister euch euren Platz zuweist in seinem Haus. Euch zurechtrückt, eure Kanten abschleift. Und euch auch den ein oder anderen Schlag verpasst. Der Hebräerbrief gibt es sehr klar zum Ausdruck, dass Gott jeden Sohn, den er aufnimmt, schlägt. Aber er schlägt ihn nicht ins Gesicht, sondern er schlägt die Kanten ab, die so störend sind. Und manchmal reiben sich die Steine während des Baus auch untereinander. Er ist im Bau, ist Stein an Stein. Und manchmal, vielleicht bist du neben einen Stein gesetzt, der ziemlich kantig ist. Und es reibt sich. Aber wir lernen dadurch, einander zu ertragen, einander zu vergeben, so wie auch Jesus uns erträgt und trotzdem Freude an uns hat. Das Schöne ist, als lebendige Steine hat Gott uns ausgesucht, erwählt. Kein Stein ist zufällig in dem Bau. Kein Stein ist dort über, sondern ein jeder Stein ist von dem Baumeister ausgesucht, ausgewählt. Die Bibel sagt, erwählt und wird zu seiner Zeit in dieses Bauwerk eingefügt. Und so wächst dieser Bau Stein für Stein, bis er vollendet ist. Schon jetzt dürfen wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so. Wenn wir zusammenkommen als dieses Bauwerk Gottes und Gott anbeten, erleben wir nicht die Herrlichkeit Gottes? Wenn er zu uns spricht und wir ihm antworten. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, der das geben kann. Schon jetzt dürfen wir es erleben. Aber es kommt der Tag, da wird der letzte Stein eingefügt in diesen Bau, der den Tempel aller Zeiten fertigstellt. Und dann wird die Posaune Gottes erschallen. Jesus wird wiederkommen und alle Feinde, alles Böse, das den Tempel zusetzt, diese ganzen Stürmer, die an den Tempel jetzt rütteln, das wird er entfernen. Das wird er vernichten. Dann wird sich der Tempel Gottes auf die ganze neue Erde und den ganzen neuen Himmel ausbreiten. Wir werden in einer Weise Gottesdienst feiern, die jede Vorstellung, die wir heute haben, übertrifft. Bist du dabei? Die sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Komme bald, Herr Jesus. Amen.